Und wir noch einmal beten, dass der Herr uns segnen möchte durch sein Wort. Unser Herr, wir rufen dich an, dass du an diesem Abend uns bereit machst, deine Stimme in deinem Wort auch zu vernehmen. Du hast es inspiriert und geoffenbart und wir dürfen wissen, dass wir in der Heiligen Schrift nichts als die Wahrheit vor uns haben, dein ausgehauchtes Wort, wie du es für uns bereitet hast. Aber dennoch brauchen wir Erleuchtung. Erleuchtung durch deinen Geist, dass wir es begreifen und verstehen und auch in unserem Leben anwenden. Wir bitten dich, Herr, dass du uns so die Ohren und Herzen aufschließt und dieses Wort, das wir heute Abend hören, tief in uns hineinlegst, damit es dort Frucht trägt und in unserem Leben etwas hervorbringt, das dir entspricht. Bitte, Herr, gib Gnade an diesem Abend zum Reden und zum Hören und segne du dein Wort an uns. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir sind so am Anfang der Sommerferien und so Gott will, werden wir in wenigen Tagen auch als Familie, zumindest die Älteren meiner Kinder und ich, wieder eine Radtour unternehmen und wir werden auch dieses Mal wie in den letzten Jahren kein elektronisches Navigationssystem dabei haben. Und das ist nicht immer ganz einfach, denn das gibt es ab und zu mal, selbst bei dem besten Kartenmaterial und bei allen Überlegungen, die man so anstellt, doch Situationen, wo man nicht so ganz genau weiß, wie geht es jetzt genau weiter, wohin führt der Weg. Und wenn man in so einer Situation ist, wo man dann so an einer Kreuzung steht oder irgendwo mitten auf der Wiese und nicht mehr weiter weiß, dann ist man ganz froh, wenn einer vorbeikommt, der einem weiterhelfen kann, der sich ein bisschen auskennt, ein Ortskundiger. Und in einer solchen Situation finden wir kaum bei irgendwelchen Leuten Hilfe, die da zwar vielleicht auch vorbeikommen, aber sich genauso wenig auskennen. Das passiert leider auch manchmal, gerade wenn man irgendwo im Touristenland unterwegs ist. Da trifft man dann Leute und die schütteln nur mit dem Kopf und sagen, ich weiß auch nicht, wo es hier lang geht. Aber wenn man einen findet, der sich auskennt, dann ist es richtig gut. Und das ist ja an sich eine sehr einfache, eine sehr profunde Tatsache, die sicher jeder schon mal erlebt hat, dass er in irgendeiner Situation war und gesagt hat, ich wüsste jetzt gerne mal, wo der Weg weitergeht. Und wenn man jemanden findet, der sich da gut auskennt, einen Ortskundigen, der kann einem danach weiterhelfen. Und man möchte eigentlich meinen, dass so eine einfache, so eine grundlegende Tatsache ist, dass man die eigentlich auch gar nicht eigens erwähnen müsste. Aber der natürliche, sündige Mensch ist auf seinem Weg durchs Leben oft geneigt, genau diese einfache Wahrheit aus den Augen zu verlieren. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Salomo diese einfache Grundregel im Buch der Sprüche, das ja, wie wir gesagt hatten, Gottes Ratgeber auf unserem Weg des Lebens ist, ganz nach vorne rückt. Erstens schlägt er sozusagen den Nagel in die Wand, an dem alles hängt. Im ersten Kapitel, in 1 Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Und danach führt er gleich dieses Grundprinzip ein, der Ortskundigen. Wir lesen heute Sprüche Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Dieses Grundprinzip, das uns hier sehr früh vorgestellt wird, möchte ich heute mit drei Schritten mit euch genauer betrachten, unter der Überschrift dem Vater Gehorsam. Dem Vater Gehorsam. Erstens, Grundregel Nummer 1. Dem Vater Gehorsam. Paulus weist uns mal darauf hin, dass dieses ein ganz besonderes Gebot ist. Wir haben heute früh im Gottesdienst die 10 Gebote gelesen. Und wenn ihr genau acht habt, merkt ihr, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und das sagt Paulus mal im Epheserbrief im 6. Kapitel in den Versen 2 und 3. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Zitat aus den 10 Geboten. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Es ist ein Gebot, bei dem wir in besonderer Weise zum Ausdruck bringen können, dass wir Gott fürchten. Von dieser Gottesfurcht, wie es hier in Vers 7 die Rede war, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die finden wir, wenn wir dann ins Leben hineingucken, ganz praktisch angewendet in diesem Gebot. Ehre ich meinen Vater und meine Mutter. Dadurch zeige ich, dass ich Gott ehre. Dadurch zeige ich, dass ich an Gott glaube, dass ich Gott fürchte, dass ich respektiere. Und ihr Kinder, wenn ihr zeigen wollt, als Kinder, dass ihr Jesus nachfolgt, dass ihr an Jesus glaubt, dass ihr Jesus lieb habt, dann damit, dass ihr euren Eltern gehorcht. Das ist das Gebot für die Kinder. Und dieses Gebot ist die Grundregel Nummer 1, auch hier im Buch der Sprüche. Es wird sozusagen sehr, sehr weit nach vorne gerückt. Nach dem Gebot, dass wir Gott ehren sollen und fürchten. Dabei betont kein anderes antikes Buch so sehr wie die Bibel, dass sich dieses Gebot für die Kinder nicht nur dahin richtet, dass sie den Vater respektieren sollen, sondern die Eltern, den Vater und die Mutter. Wie es hier in unserem Vers eben heute hier heißt, gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Das finden wir oft in der Bibel, dass beide sehr eng zusammengenommen werden und es eben nicht nur um den Gehorsam gegenüber dem Vater geht. Wir erleben das ja manchmal vielleicht gerade bei so muslimisch geprägten Jungs. Da hat der Papa was zu sagen und die Mama hat eigentlich praktisch gar nichts zu sagen. Ja? Aber in der Bibel finden wir das ganz anders. In Sprüche 6, Vers 20, ich lese euch mal ein paar Verse vor. Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters, verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Kapitel 15, Vers 20, ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Mensch verachtet seine Mutter. Kapitel 20, Vers 20, wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, dessen Leuchte wird erlöschen in tiefster Finsternis. Kapitel 23, Vers 22. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Und Kapitel 30, Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, aushacken werden es die Raben am Bach und auffressen die jungen Adler. Und aus 3. Mose, Kapitel 19, Vers 3, ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten. Das ist wichtig, dass ihr Kinder das versteht, dass Gott hier für euch erstmal keinen Unterschied macht, ob die Mama oder der Papa etwas sagen, ob es der Vater oder die Mutter ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf das du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Gehorcht euren Eltern. Und auch wenn der Vater das Oberhaupt ist in der Familie, so hat die Mutter an seiner Seite nicht weniger Respekt vor den Kindern verdient. Und für Kinder macht es so eigentlich keinen Unterschied, ob ihnen der Vater oder die Mutter etwas gebieten. Das sollte beides gleichermaßen befolgt werden. Ihr Kinder sollt beiden gleichermaßen gehorchen, egal ob es der Vater ist oder die Mutter. Auch wenn der Vater das letzte Wort hat, ja, nach dieser Ordnung, so wäre es doch falsch, wenn sich die Eltern irgendwie von ihren Kindern ausspielen lassen. Manche Kinder versuchen das. Ja, wenn sie was wollen, dann gehen sie vielleicht lieber zu dem, von dem sie denken, da kriegen sie es eher. Oder sie fragen mal bei der Mama nach, sie sagt nein, ja, probieren sie es nochmal beim Papa. Und das ist etwas, will ich hier nicht in die Tiefe gehen, aber das ist etwas, wo Eltern zusehen müssen, dass sie einen Mechanismus entwickeln, dass das nicht passieren kann. Ja? Dass sie sich gegenseitig abstimmen. Dass die Mutter, wenn sie das gefragt wird, auch nachfragt, hast du da schon mal beim Papa gefragt? Und wenn das Kind sagt, ja, habe ich schon. Und was hat der Papa gesagt? Ach, durfte ich nicht. Naja, dann wird es die Mutter hoffentlich auch nicht erlauben. Ja? Also das sind Dinge, wo man ganz praktisch überlegen muss, als junge Ehepaare, Eltern, wie mache ich das, dass ich mich nicht von den Kindern ausspielen lasse. Aber für die Kinder sollte klar sein, was die Eltern sagen, das ist egal, ob es die Mama sagt oder der Papa, was die Eltern sagen, das gilt. Das ist für mich das, was ich zu tun habe. Ja, das soll ich achten. Und der Gehorsam, zu dem Gott die Kinder ermahnt, ist dabei ein ziemlich umfassender Gehorsam. Er ist eigentlich so umfassend, dass es umfassender gar nicht geht. Wenn wir nämlich im Kolosserbrief mal lesen, in Kapitel 3, Vers 20, dort sagt Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist Gottes, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Denn dies ist wohlgefällig im Herrn. In allem. Das ist schon so richtig nicht mehr zu überbieten. Also in nichts nicht, sondern in allem. Da gibt es sicherlich nur eine Stelle, an der es hier eine Grenze gibt, wo Kinder ihren Eltern ungehorsam sein dürfen, nämlich dort, wo Eltern von ihren Kindern fordern, dass sie Gottes Gebote übertreten. Das wäre der einzige Fall, wo Kinder den Eltern den Gehorsam verweigern dürfen. Ja, wie es Petrus mal sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wenn Eltern kommen und zu dem Kind sagen, du sollst bitte stehlen gehen, du gehst mal lügen und du bringst noch einen um, dann müssen die Kinder sagen, nein, das mache ich nicht, das ist gegen Gottes Gebot. Aber ansonsten gibt es hier keine Einschränkung. Wenn Eltern ihre Kinder in der Furcht Gottes erziehen und Dinge von ihnen fordern, die nicht gegen Gottes Wort, die nicht gegen Gottes Gebot sind, dann fordert Gott euch Kinder auf, euren Eltern in allem zu gehorchen. Also wenn deine Eltern möchten, dass du als kleines Kind nicht in die Steckdose greifst, dann möchten deine Eltern auch, dass du das tust und das zu gehorchen. Oder mit dem Bobbycar die Hofeinfahrt runterfahren, dann muss das Kind gehorchen. Oder ein Hemd anziehen, dann musst du gehorchen. Oder wenn es möchte, dass bestimmte Speisen ist, die vielleicht nicht unbedingt gerade das leckere Eis sind, sondern Gemüse oder irgend sowas, das vielleicht nicht so lecker ist, dann soll das Kind gehorchen. Das ist, was Gott fordert. So hat es Gott geordnet. Und das ist auch erstmal nichts, wo man sich eigentlich so groß drüber wundern muss. Das ist ja schon aufgrund der natürlichen Ordnung eigentlich etwas, was ganz vernünftig ist. Die Eltern haben mehr Lebenserfahrung, mehr Weisheit, mehr Weitblick. Ja? Bei ganz Kleinen ist es schon mal, auch für die Kleinen oft einsichtig, weil die Eltern einfach größer sind. Die blicken schon mal weiter. Die sehen auch vielleicht manche Dinge, die die Kleinen gar nicht mitkriegen und sowas. Ja? Also manches ist ganz selbstverständlich eigentlich von der Natur her schon so geordnet, dass es so passt. Aber sie sind eben auch weiser, haben mehr Lebenserfahrung und deshalb sind sie es, die als Ortskundige dem Kind auch was zu sagen haben. Und das Kind hat letztendlich erstmal nur die Anweisung, gehorche deinen Eltern in allem. Und Eltern können sich da sicherlich auch mal täuschen, sie werden Fehler machen, aber die Eltern, die in den meisten Fällen ihre Kinder lieben, werden von ihnen auch nichts abverlangen, was ihnen wirklich schadet. Und das ist erstmal so, wie Gott es vorgesehen hat. Kinder sind sozusagen Lehrlinge in der Schule der Eltern. Und die Eltern sind die Meister, die diesen Lehrlingen Weisungen geben, die ihnen im Leben weiterhelfen. Ein an sich selbstverständliches Prinzip, das auch schon die natürliche Ordnung nahelegt. Ein Prinzip, das sich übrigens auch an anderen Stellen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft wiederfindet. Wir finden dieses Prinzip im Staat. Nur als Beispiel, wenn wir im September Wahlen haben und der neue Bundestag wird gewählt, dann ist die Eröffnung des Bundestages in der ersten Sitzung geleitet von dem Ältesten. Man guckt, wer hat den frühesten Geburtstag, ja? Und der Älteste in dem Laden darf das dann eröffnen. Nämlich den Jüngsten, der da mal mit 20 im Bundestag gewählt wird, sondern den, der schon am Ältesten ist. Wir haben dieses Prinzip auch in der Gemeinde. Und der hat es auch fertig gebracht, tatsächlich die Ältesten zu den Ältesten zu machen. Obwohl ich mich überhaupt noch nicht so alt fühle. Aber auch dort haben wir Älteste. Also das griechische Wort Presbyter heißt auch erstmal nichts anderes als alter Mann. Ja, also das heißt nicht, dass es immer alte Männer sein müssen, aber es geht schon auch ein Stück dahin, dass man eben in den älteren Leuten auch etwas mehr Erfahrung erwarten darf. Es geht um Reife im Glauben und eben nicht Neubekehrte, die die Gemeinde leiten sollen. Ja? Ganz anders als Grönemeyer das besingt mit Kindern an die Macht, ist es in der Gemeinde und im Staat auch anders geordnet. Ja? Erstmal die, die etwas Lebenserfahrung haben, die Glaubenserfahrung haben, die eine gewisse Reife mitbringen. Und das erwartet man eben auch von Älteren und nicht von den Kleinen. Ein Grundprinzip, das wir eben in verschiedenen Lebensbereichen wiederfinden, in der Familie, Kinder und Eltern, in der Ausbildung, der Lehrling und sein Meister, im Staat, ja, wo man eben auch eine Obrigkeit hat, die auch eine gewisse Reife mitbringt. Und selbst da sind manche Ämter in unserem Staat so geordnet, dass man die erst mit einem bestimmten Alter haben darf. Und nicht nur erst ab mit 18. Bundespräsident darf man werden ab mit 40, glaube ich, oder so, oder älter. Ne? Vorher darf man es gar nicht. Ja? Also es gibt manche Ämter, die hochstellende Ämter sind, da muss man auch erst ein gewisses Lebensalter mitbringen. Aber nur so mal am Rande. Es ist irgendwo ein Prinzip, das zwar biblisch ist, aber nicht nur jetzt irgendwo weit hergeholt ist. Es ist ein Prinzip, das ja auch sich im Grunde auch in der Natur, in der natürlichen Ordnung ganz selbstverständlich wiederfindet. Und das ist die Grundregel Nummer 1, an die uns Salomo hier erinnert, dem Vater gehorsam. Und diese Grundregel ist nicht neu. Wir finden in der Bibel einige Vorbilder dafür. Das würde ich jetzt gerne mit uns ein bisschen anschauen. Als zweites, dem Vater gehorsam, große Vorbilder, weil es hilft uns, wenn wir uns auch Vorbilder nehmen können. Leute, von denen wir wissen, die haben wirklich gelebt in Fleisch und Blut und an denen können wir uns das abgucken. Es ist nicht nur so die Theorie und das Prinzip. Mal Leute angucken, die so dieses Prinzip ausgelebt haben. Dieses Prinzip, dem Vater gehorsam, verinnerlicht und gelebt haben. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter, denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Ein solches Beispiel finden wir bei Timotheus, einem jungen Mann, der die Weisungen seiner Mutter nicht verwarf, sondern sie annahm und sein Leben danach ausrichtete. Und das ist auch etwas, woran ihn Paulus ganz liebevoll erinnert, im 2. Timotheusbrief. Könnt ihr gerne mit nachschlagen, 2. Timotheusbrief, dort erstmal Kapitel 1, Vers 5. Ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Und dann lesen wir in Kapitel 3, in Versen 14 und 15. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Nämlich von der Mama, der Eunike, der Lois, der Oma. Ja? Da du weißt, von wem du gelernt hast, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Bei Timotheus wissen wir, er hatte einen griechischen Vater, vielleicht war der auch nicht gläubig, das könnte durchaus sein, aber offensichtlich die Oma und die Mama waren gläubig und die haben dem Timotheus sehr früh schon als Kind die Heilige Schrift beigebracht und sie ihm nahegebracht und das ist ja nicht irgendetwas. Und er hat ihren Rat nicht verworfen, sondern ist durch ihr Glaubenszeugnis, durch ihre Unterweisung in Gottes Wort zum rettenden Glauben gekommen. Denn das sind ja die Schriften, von denen es hier heißt, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Da hatten diese beiden Frauen, also die Lois, die Oma, und die Eunike, die Mutter, einen ganz, ganz prägenden Einfluss für den Timotheus. Und die haben ihn sehr früh im Katechismus unterwiesen und Bibelverse lernen lassen. Wie immer das ausgesehen hat, wir wissen es nicht. Aber sie haben ihm Gottes Wort nahegebracht, diesen kleinen Timotheus. Und dadurch hat er in der dritten Generation den Glauben bewahrt. Das ist ein wunderbares Zeugnis dafür. Durch dieses Zeugnis der Mutter. Und indem er dieses Zeugnis nicht verworfen hat, sondern angenommen hat. Ein anmutiger Kranz für sein Haupt und eine Kette für seinen Hals. Ein anderes Beispiel. Wir denken vielleicht auch mal an eine komplett andere Gruppe von Leuten, die Rechabiter. Ich weiß nicht, wem die vor Augen stehen. Aber das ist eine ganz interessante Gruppe von Leuten, die waren tatsächlich auf die Ehrerbietung gegen ihren Eltern nicht nur auf ihre Kindheit beschränkt, sondern weit darüber hinaus haben sie das zu Herzen genommen, was ihnen mal vor langer Zeit geboten war. In Jeremia Kapitel 35 begegnen uns die. Jeremia Kapitel 35. Ein wunderbares Zeugnis einer Gruppe von Leuten, die die Mahnung und Ermahnung und Unterweisung der Eltern nicht einfach unter den Tisch gekehrt haben. Jeremia Kapitel 35 ab Vers 5. Und ich setzte den Söhnen, also das ist jetzt Jeremia, der hier spricht, und ich setzte den Söhnen des Hauses der Rechabiter Krüge mit Wein gefüllt und Becher vor und sagte zu ihnen, trinkt Wein. Sie aber sagten, wir trinken keinen Wein, denn Jonadab, der Sohn Rechabs, unser Vater hat uns befohlen und gesagt, ihr sollt keinen Wein trinken, und weder ihr noch eure Söhne für ewig. Ihr sollt kein Haus bauen und keinen Samen säen und keinen Weinberg pflanzen, noch sie besitzen, sondern in Zelten sollt ihr wohnen alle eure Tage, damit ihr viele Tage lebt auf dem Erdboden, wo ihr euch als Fremde aufhaltet. Und wir haben der Stimme Jonadabs, des Sohnes Rechabs, unseres Vaters, gehorcht, nach allem, was er uns befohlen hat. Keinen Wein zu trinken alle unsere Tage, weder wir noch unsere Frauen, noch unsere Söhne, noch unsere Töchter, uns keine Häuser als Wohnung für uns zu bauen, und wir besitzen weder Weinberg, noch Feld, noch Samen. So haben wir in Zelten gewohnt und haben gehorcht und getan nach allem, was unser Vater Jonadab uns befohlen hat. Und dann noch ab Vers 18 und Vers 19. Aber zum Haus der Rechabiter sagte Jeremia, so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, weil ihr dem Gebot eures Vaters Jonadab gehorcht und alle seine Gebote bewahrt und getan habt, nach allem, was er euch befohlen hat. Darum, so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, es soll Jonadab, dem Sohn des Rechabs, nicht an einem Mann fehlen, der vor mir steht, alle Tage. Diese Familie hatte völlig menschlich erdachte Gebote. Darfst kein Wein trinken, das muss im Zelt wohnen, darfst kein Acker haben, darfst kein Weinberg haben. Und die haben das bewahrt, die haben das gehalten. Und Gott lobt es, er sagt, ihr werdet gesegnet. Die haben sich nicht aufgelehnt gegen ihre Eltern, gegen das Gebot ihres Ahnherrn, der ihnen das mit auf den Weg gegeben hat, sondern sie haben es befolgt. Und der Herr hat es gesegnet. Und auch das Alter und die hohe Stellung, die ein Mensch innehaben kann, sind kein Hindernis dafür, den Eltern mit Respekt zu begegnen. Gewiss wird der einfache Gehorsam eines jungen Kindes im Lauf der Zeit zu einem ehrerbietigen, respektvollen Umgang mit den Eltern abgelöst, und die Jungen werden auch in die eigene Verantwortung treten. Aber das macht keinen Halt vor dem Alter. Wir lesen das zum Beispiel von Josef, der schon relativ alt ist, also ein erwachsener Mann, der ist schon verheiratet und hat Kinder, also er ist schon groß, ja, und ist auch der zweithöchste Mann in Ägypten, ranghoher Mann, ja, also eine wichtige Persönlichkeit. Und von ihm lesen wir dann im ersten Buch Mose, in Kapitel 46, wie er seinem Vater begegnet. 1. Mose, Kapitel 46, Vers 29. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und in Kapitel 48, Vers 12, und Josef nahm sie von seinen Knien weg und beugte sich auf sein Gesicht zur Erde nieder. So fällt er vor seinem Vater, vor dem alten Israel, dem alten Jakob, nieder. Er lässt ihn auch nicht zu sich kommen und sagt, na lass mal kommen, ja, sondern er geht ihm entgegen, nach Goschen. Und er fällt ihm um den Hals. Und er fällt später vor ihm nieder. Er zeigt ihm Respekt. Er zeigt ihm einen ehrfurchtsvollen Umgang mit seinem alten Vater, der dort nach Ägypten kommt. Wir finden Gleiches auch bei König Salomo, der seine Mutter sehr ehrfurchtsvoll begegnet. In 1. Könige Kapitel 2. Ebenfalls Salomo, der mächtigste Mann im Land Israels. Und bei ihm lesen wir dann in 1. Könige 2, wie er mit seiner Mutter umgeht, die zu ihm kommt. Die Verse 19 und 20. So ging Bathseba zum König Salomo hinein, um mit ihm wegen Adonia zu reden, und der König erhob sich, kam ihr entgegen und beugte sich vor ihr nieder. Überlegt mal, vor wem beugt sich ein König nieder? Normalerweise ist es umgekehrt, die Leute beugen sich vor dem König nieder, aber er beugt sich vor seiner Mutter Bathseba nieder. Und dann setzte er sich auf seinen Thron und ließ einen Thron für die Königsmutter aufstellen, und sie setzte sich zu seiner Rechten und so weiter. Ja? Wir sehen hier einen sehr ehrfürchtigen Umgang von Salomo gegenüber Bathseba, seiner Mutter. Und auch an einer anderen Stelle finden wir das. Esther, die hatte zwar keine Eltern mehr, aber sie hatte den Mordechai, der ja so ihr Ziehvater war, und sie respektiert ihn und seinen Rat, auch noch als sie schon Königin ist. In Esther Kapitel 2, Vers 20. Esther Kapitel 2, Vers 20. Esther aber hatte ihre Abstammung und ihr Volk nicht angegeben, ganz wie Mordechai ihr befohlen hatte. Und Esther befolgte Mordechais Befehl wie früher, als sie bei ihm unter seiner Vormundschaft lebte. Also die Esther war bereits Königin und sie macht immer noch das, was ihr der Mordechai gesagt hat, das Gute ist, so zu tun. Sie hat ihn immer noch als ihren Ratgeber, dem sie folgt. Hier einige Beispiele von Leuten, die mit sehr respektvollen Weise mit ihren Eltern und dem Rat ihrer Eltern oder in dem Fall ihres Ziehvaters umgegangen sind. Und weder die Krone auf dem Haupt noch die Goldkette um den Hals waren ein solch anmutiger Schmuck wie die kindliche Demut Josefs oder Salomos oder Esthers. Und diese Demut gebührt sich im Umgang mit den Eltern oder auch, an anderer Stelle wird uns das eben gesagt, auch im Umgang mit den Ältesten in der Gemeinde. Da sind sich die Ausleger nicht ganz sicher, ob es um die alten Männer geht oder um die Ältesten im Sinne des Amtes, in 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und wer sich so verhält, zieht Jesus an. Und er ist sicher das größte Vorbild, wie er sich seinen irdischen Eltern unterordnet. Wir müssen uns immer überlegen, Jesus ordnet sich einem Josef und einer Maria unter als seinen Eltern, beziehungsweise Josef natürlich als seinem Ziehvater. Von ihm heißt es in Lukas 2, Vers 51, er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Der Schöpfer der Welt. Der König der Könige. Der dem Engel dienen. Er war ihnen untertan. Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, fügt sich unter die Erziehung, unter die Weisung von Maria und Josef. Und Jesus ehrt seine Mutter. Josef war wahrscheinlich gestorben, können wir nur mutmaßen, aber Jesus kümmert sich selbst noch bei seinem Tod am Kreuz um das Wohlergehen seiner Mutter. Er kümmert sich noch, dass sie versorgt wird, wenn er nicht mehr da ist. Und selbst bei seinem Sterben sagt er das lesen wir in Johannes Kapitel 19, Vers 27, dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Ja? Selbst in dieser Zeit, selbst am Ende seines Erdenlebens, kümmert sich Jesus noch darum, dass Maria versorgt wird. Das war ja in der damaligen Zeit eine sehr wichtige Sache. Liebe Kinder, liebe Geschwister, diese Beispiele sind uns eine große Ermutigung, dass wir sie ihnen gleich tun. Dass wir dieses Gebot, das uns hier gegeben wird, im Sprüchebuch, mich einfach beiseite schieben. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter, denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Dem Vater gehorsam, die Grundregel Nummer 1. Dem Vater gehorsam, große Vorbilder, haben wir gesehen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, naja, schöne Moralpredigt an diesem Abend. Aber was hat das bitte damit zu tun, dass wir uns für das Mahl des Herrn bereiten? Deshalb möchte ich als letztes und drittes einen dritten Punkt anführen. Dem Vater gehorsam, Gottes Heilsweg. Unser Herr Jesus Christus war nämlich nicht nur seinen irdischen Eltern gehorsam, sondern vor allen Dingen seinem himmlischen Vater. Und dieser Gehorsam Jesu gegenüber Gott, dem Vater, ist die Grundlage unserer Erlösung. Durch den Gehorsam des Sohnes Gottes gegenüber dem Vater hat Christus uns mit Gott versöhnt. Und hierin haben wir unsere Erlösung. Lass uns einen Abschnitt lesen aus dem Philipperbrief. Dort ist jetzt zwar nicht von der Sohnschaft Jesu die Rede, sondern davon, dass er Knechtsgestalt annahm, aber dennoch passt er hier in diesem Zusammenhang. Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er wurde gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hat getan, was Gott, der Vater, von ihm möchte. Jesus hat in seinem Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, das Gesetz vollkommen erfüllt und so Gottes Gerechtigkeit Genüge geleistet. Und in seinem Opfertod am Kreuz hat er sich dann stellvertretend für uns und unsere Sünden aufgeopfert und Gottes Zorn auf sich genommen hat, der uns Sünder gegolten hätte. Und Jesus tat das im Gehorsam gegenüber seinem Vater. Dieser Gehorsam war auch für ihn eine große Herausforderung. Es wäre zu einfach, wenn wir die Bibel nur so lesen würden und sagen würden, naja, so musste es kommen, so hatten die sich das immer schon ausgedacht. Das war Gottes Heilsplan. Nein, das war eine ganz, ganz große Herausforderung, auch für Jesus, Gott, seinem himmlischen Vater, gehorsam zu sein. Und dieser Gehorsam war nicht immer einfach. Denk zum Beispiel an Matthäus 4 oder Lukas 4, wo die Versuchung Jesu am Beginn seines Dienstes beschrieben wird, wo der Teufel ihn in dreifacher Weise ganz herausfordert, doch irgendwie eine Abkürzung zu nehmen, vorbei am Kreuz, und Jesus dem Teufel widersteht. Seinen Verlockungen, seinen Versuchungen, irgendwie das Kreuz zu umgehen. Aber dieser Gehorsam Jesu gegenüber seinem Vater, dem himmlischen Vater. Ich glaube, wenn ich die Bibel richtig gelesen habe, ist das das Einzige, wo ich in der Bibel gefunden habe, dass Jesus etwas lernen musste. Wir lesen das in Hebräer Kapitel 5, die Verse 7 bis 10. Hebräer Kapitel 5, Vers 7 bis 10. Der hat in den Tagen seines Fleisches, also als Mensch, Jesus als Mensch, sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, hier geht es um Jesus, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchizedeks. Jesus lernt, heißt es hier in Vers 8, Jesus lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und denkt mal daran, wo wir das auch ganz besonders finden. Und diese Begebenheit möchte ich zum Ende noch mit euch ansehen. Lukas Kapitel 22. Lukas 22, Abvers 39. Wie Jesus im Garten Gethsemane ist und wirklich damit ringt. Ringt, diesen Weg ans Kreuz zu gehen. Lukas Kapitel 22, Abvers 39. Er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach: Vater, hier, der Vater, der ihn zum Gehorsam aufgefordert hat. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg.
Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Und es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet und kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Jesus geht nicht einfach so ins Leid und ans Kreuz. Das war etwas, was er lernen musste. So schwer wir uns das vorstellen können. Aber hier finden wir es. Den Gehorsam. Den Gehorsam des Sohnes Gottes. Den Gehorsam des Sohnes Gottes, der betet, nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und so war Jesus dem himmlischen Vater gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Liebe Geschwister, wir haben hier Sprüche 1. Nicht nur ein Relikt einer alten, längst überkommenen Moralvorstellung, dem Jesus dieses Gebot befolgt, hat er uns erlöst. Durch seinen Gehorsam haben wir Erlösung. Durch seinen Gehorsam hat er uns mit dem Vater versöhnt. Durch seinen Gehorsam hat er sich ein Volk erworben, eine Braut, die Gemeinde, einen Kranz für sein Haupt und eine Kette für seinen Hals. Vollkommene Gehorsam des Sohnes Gottes gegenüber Gott, dem Vater im Himmel. Hierin liegt unser Heil begründet. Und in diesem Licht dürfen wir auch diese Verse lesen. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters, und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter, denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Lass uns diesen Gehorsam Christi, diesen Gehorsam, mit dem er in den Tod ging, am Kreuz, unter viel Leid, unter unbegreiflicher Not vor Augen haben. Denn es war nicht einfach. Es war eine enorme Herausforderung, diesen Weg zu gehen. Den Zorn Gottes auf sich zu nehmen für die Sünde. Er, der Sündlose. Und dort am Kreuz von Golgatha diesen Opfertod sterben zu müssen, um uns zu erlösen. Er hat es getan. Aus Liebe zu uns Sündern. Aber vor allen Dingen auch aus Gehorsam gegenüber seinem Vater. Und dafür können wir den Herrn dankbar sein und ihn loben. Und mit dankbarem Herzen dieses Mal des Herrn zu uns nehmen. Denn er war gehorsam bis in den Tod. Amen.